Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Michael Düssel bei mir. Michael arbeitet bei Sky Sport als Chef vom Dienst. In der Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie und warum er den Beruf des Sportjournalisten in Angriff nahm, wie sein Arbeitsalltag als Chef vom Dienst aussieht, wie bei Sky eines Breaking News definiert wird und wie und was passiert, wenn mitten am Tag eine solche Nachricht aus dem Sport hereinflattert. Und wir sprechen über den Wahnsinn der Transfersummen im modernen Fußball. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info: Das Gespräch mit Michael Götzl habe ich im Dezember 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Michael, herzlich willkommen bei Sportsfreunde hier im Podcast. Sehr cool, dass du dir heute für uns, für Sportfreunde, Zeit nimmst. Hallo.
Hallo Mirko, danke für die Einladung. Freue mich dabei zu sein. Bin zwar gespannt, was es wird, mal nicht zuzuhören, sondern selber reden zu müssen, aber vertraue ich jetzt mal und begebe mich in deine Hände.
Ja, ich glaube, wir werden hier Spaß haben und gute Unterhaltung, da bin ich sicher. Du arbeitest bei Sky Sport unter anderem auch als CVD. Was bedeutet CVD?
Chef vom Dienst. Ja, das war der Posten, auf den ich mich mal beworben hatte, kurz nachdem ich bei Sky angefangen hatte. Und habe den dann glücklicherweise erhalten. Und von daher darf ich den auch noch immer in meiner E-Mail-Signatur treiben, wie mein Chef mir erlaubt hat.
Und wie bist du ursprünglich ganz am Anfang überhaupt zum Sportjournalismus gekommen, zu Sky gekommen? Warum?
Also der Sportjournalismus selber war für mich von Beginn an irgendwie das große Ziel. Der Sport war in der Familie immer schon ein großes Thema, auch bei mir selbst. Und ich war, wie viele, glaube ich, in unserer Branche so eine kleine Rampensau, bin auch gerne Theater gespielt und irgendwie hatte auch nie ein Problem, mit einem Mikro oder generell vor Leuten zu sprechen. Es war dann immer schon so die Aussage, ja, du musst unbedingt mal ins Fernsehen, und da wollte ich dann irgendwie auch hin, aber natürlich jetzt nicht irgendwie in den Show oder Trash oder was immer für einen Bereich es da inzwischen ergibt. Sondern der Sport war da irgendwie so das erklärte Ziel, obwohl ich dann Politik studiert habe, aber dennoch ging es dann über ein erstes Praktikum beim Bayerischen Fernsehen, wo ich 2 Monate irgendwie in der Redaktion von Blickpunkt Sport dabei war und dann da erstmal so hautnah dabei war und im Fußballstadion, im Olympiastadion dorthin durfte, wo man halt als Zuschauer nicht hin darf, ging es dann nach noch einem Zeitungspraktikum und einem Job bei einem damaligen Drittligisten, erst zum DSF als Praktikant, und dort habe ich dann nachdem es zu Sport1, oder nee, da hieß es erst noch DSF, und da wurde ich dann übernommen als freier Mitarbeiter und war dann 8 Jahre lang bei Sport1, und dann ging es weiter zu Sky in die erstmalige Festanstellung.
Seit wann bist du jetzt bei Sky?
Seit 2017.
Ja, also auch schon wieder seit
8, 9 Jahre
jetzt auch schon.
Ja. Ja.
Und was machst du täglich so? Was ist täglich so deine Aufgabe jetzt bei Sky? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Es kommt darauf an, ich habe verschiedene Posten, die ich bedecke. Wir sind zum einen bei uns in der Sportplanung dafür zuständig, dass wir uns um die Inhalte und die Geschichten kümmern, in Absprache mit unseren Reportern bei Sky Sport News. Da haben wir so einen wöchentlich wechselnden sogenannten Wochenplaner, der sich quasi gemeinsam mit den Reportern abstimmt, welche Geschichten hat uns der letzte Spieltag gebracht, welche Geschichten bieten uns die Paarungen des kommenden Spieltags, was wollen wir unter der Woche machen, welche Spieler sind interessant, welche Geschichten wollen wir erzählen, wo können wir hin, wo haben wir Kameraeinheiten, wo haben wir möglicherweise Interviewzusagen oder nicht, was für Interviews oder sonstige Events gibt es. Das ist quasi der Wochenplaner-Part, wo man so das Gesamtinhaltliche von Sky Sport News im Blick haben muss, gemeinsam mit den Kollegen am Newsdesk, wo wir uns halt auch um die weltberühmte 360-Grad-Abdeckung kümmern, mit den Kollegen von Social Media Online, den linearen Kollegen, die am Ende gucken, dass das, was ich mir überlege, auch und die Reporter umsetzen, dann am Ende auch gut produziert ins Fernsehen es schafft und auf die weiteren Kanäle. Und ansonsten kümmere ich mich um die Premier League und den gesamten Frauensport bei Sky. Also was da inhaltlich Sinn macht, was wir auch da, also eigentlich bin ich so ein Geschichtensucher, Geschichtenerzähler und der Organisator, dass die Geschichte am Ende auch erzählt werden kann.
Also ganz schön viel gleichzeitig auf der Platte mit Frauenfußball, mit Premier League, mit Bundesliga und so weiter. Also langweilig wird dir nicht.
Auf gar keinen Fall, nee. Und, aber es ist trotzdem irgendwie jeden Tag was anderes. Das ist ja auch das Schöne an dem Job, den man da hat. Und die Möglichkeiten, die man da bekommt, auch von Kolleginnen und Kollegen und auch von Chefs, die da irgendwie in jemandem etwas sehen. Und deswegen kann ich glücklicherweise sagen, dass ich jetzt seit 16 Jahren in diesem Business noch nie morgens aufgestanden bin und gesagt habe, ich habe auch keinen Bock zu arbeiten, sondern ich bin jeden Tag gerne hingefahren, egal welcher Arbeitgeber das damals oder aktuell war und ist.
Wenn du sagst, was besprecht so, was hat der Spieltag gegeben, was kommt beim nächsten Spieltag an Themen, könnte ich mir vorstellen, dass gerade in dieser Woche, die jetzt dann auch schon wieder bald um ist, so ziemlich viel schon potenziell rumliegt mit Trainerentlassungen und sonstigen Geschichten. Wie geht ihr mit sowas um, wenn eben so ein Breaking News dann kommt, Trainer in XY entlassen oder freigestellt oder gegangen? Was ist dann so bei euch die ersten Abläufe, was ihr dann für euch macht?
Also wir haben zum einen die feste Regel, dass jede Trainerentlassung oder die Entlassung eines Verantwortlichen in einem Erst- oder Zweitliga-Fußballclub bei uns definitiv eine Breaking News ist. Also eine Breaking News heißt ja eigentlich wortwörtlich eine Nachricht, die dich dazu befähigt, das aktuell laufende Programm zu unterbrechen. Man ist in der heutigen Zeit natürlich mit Breaking News immer sehr schnell dabei, um die entsprechende Sensationsgier und Klickzahlen etc. auch zu erreichen und zu befriedigen. Speziell die Sensationsgier bei uns ist zumindest das eine klare Regel. Über alles Weitere, was eine Breaking News ist, ob es nur eine Top News ist, ob es am Ende eine exklusive News ist, die uns unsere Reporter aufgrund ihres breiten Netzwerkes verschaffen, ob es das ist und wir die dann als Sky News offiziell oder exklusiv, wie auch immer, verkaufen, ist etwas, das wir dann tatsächlich an unserem Newsdesk besprechen. Ja. Da sitzen mehr oder weniger die fünf Verantwortlichen zusammen an dem jeweiligen Tag und besprechen sich. Es gibt manchmal eine News, die ist zum Beispiel für mich als jetzt den Vertreter des Frauenfußballs an diesem Tisch eine, wo ich sage, das ist safe, eine Breaking News. Ja. Da wird gerade die erste Spielerin in der Women's Super League, also der englischen Premier League, wird der Frauen für über 1 Million Pfund transferiert und es ist ein Rekord. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, puh, ja, für dich, das sehen wir auf unseren Plattformen anders, weil unsere User, unsere Follower auf solche Themen anders reagieren. Mhm. Gleichzeitig muss man dann immer so ein bisschen die Diskussion suchen, sich vielleicht den einen oder anderen Verbündeten suchen und dann kriegt man es am Ende auch hin. Und ich glaube, gerade in dem speziellen Fall haben wir es dann am Ende tatsächlich sogar als Breaking News verkauft. Aber ja, es gibt im ersten Schritt ist die Entscheidung, ist es eine Breaking News oder nicht? Und im zweiten Fall, wie jetzt zum Beispiel am gestrigen Tag, dass man dann den Nachmittag so ein bisschen verhagelt hat mit dem FSV Mainz 05 und der Entlassung von Bo, ist natürlich der erste Schritt, was machen die Reporter? Der aktuell für den Verein zuständige Reporter, können wir den live schalten über Zoom oder über andere technische Möglichkeiten, weil der hat jetzt nicht immer den Kamera-Operator dabei, wobei unsere Reporter alle inzwischen mit ihrem Handy live schalten realisieren können. Und dann, wenn es jetzt eine Nummer ist, wie zum Beispiel Sandro Wagner, der uns ja in den letzten Tagen auch ein bisschen beschäftigt hat, sind ja die großen Trainerentlassungswochen aktuell in der Bundesliga.
Ja, leider.
Bei den einen eher, bei den anderen etwas später, wie jetzt eben gestern in Mainz. Dann geht man auch an unsere Experten ran, also Lothar Matthäus, Didi Hamann, die wir eben bei uns unter Vertrag haben und die auch dann zu, wenn das Thema groß genug ist, sich dazu äußern, sofern es ihnen gerade in den Zeitplan passt, weil die natürlich auch viel zu tun haben. Ja. Und dann wird geschaut, was machen wir, wie drehen wir die Geschichte weiter? Was machen wir morgen? Also unser Reporter Dennis Bayer in dem Fall, der lebt in Stuttgart, macht bei uns den gesamten Südwesten, kümmert sich also auch um Frankfurt, Mainz, Darmstadt, den SC Freiburg etc. Also auch in der zweiten Liga die Clubs noch on top. Der fährt sogar auch nach Elversberg und wie auch immer. der musste sein heutiges Interview mit Dino Topmüller in Frankfurt absagen, weil er eben nach Mainz musste. Und das ist jetzt newshaltiger und von der Nachricht eben für uns wichtiger. Da gibt es heute noch eine Pressekonferenz, die jetzt um 13 Uhr dann startet. Und dementsprechend haben wir den Reporter vor Ort. Der recherchiert natürlich dann seit gestern bereits oder der hat auch in den Tagen zuvor schon sich umgehört und wusste, da kommt was auf uns zu. Und schaut dann, wie geht's jetzt weiter. Jetzt macht erstmal der U23-Coach weiter bis Winter, glaube ich, oder bis zur Winterpause, bis zu der kurzen. Und dann wird's vielleicht einen neuen geben oder sie machen den Gladbacher Weg und lassen den Interimstrainer noch länger machen. Schauen wir mal.
Und in Augsburg hat man ja auch eine Übergangslösung gefunden. Mal sehen, ob das dann auch wirklich Übergangslösung ist oder eine Festanstellung oder Fest.
Ja, er will nur bis. Manuel will nur bis Weihnachten, also er will nicht länger. Und ist ja auch so bei uns ein bisschen im Expertenpool dabei gewesen, dass er jetzt bei den Vereinen aktiver geworden ist und hat gesagt, er macht es jetzt erstmal vorübergehend, schätzungsweise bis Ende des Monats. Aber man weiß es nie in dem Geschäft, da passieren ja so viele Dinge. Da tauchen plötzlich dann wieder die gleichen Namen als Nachfolgekandidaten auf. Plötzlich kommt jemand ganz anders aus der Kiste, mit dem gar keiner mehr gerechnet hat. Oder es wird dann irgendein Farmclub von manchem Bundesligisten aktiviert und dann kommt aus Salzburg vielleicht jemand oder wie auch immer. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten in der heutigen Zeit.
Ja, ja. Du sprichst ein spannendes Thema an mit Farmclub und Salzburg. Wie stehst du persönlich zu diesem Konstrukt, sage ich mal, von Red Bull? Es gibt eigentlich nichts in der Mitte. Entweder man verteufelt es oder man versucht es zu verteidigen, um es mal ganz plakativ zu sagen.
Ich will es nicht verteidigen. Also ich habe dafür beide Seiten ehrlich gesagt Verständnis. Ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich glaube, dass das in der heutigen Zeit einfach zum Business dazugehört. Wir können nicht weiterhin davon träumen, dass wir an einem Freitagabend unter Wellblech mit einer kalten Bratwurst, schalem Bier, bei leichtem Nieselregen unserer Mannschaft zugucken, die aus 11 Nachwuchsspielern aus der eigenen, aus dem eigenen Dorf bestehen und auf der Bank sitzen noch 10 weitere. Und wir spielen aber gleichzeitig gegen Real Madrid und gewinnen die Champions League. Also man muss so ein bisschen überlegen, wo will man hin? Und am Ende ist der Sport generell und der Fußball natürlich noch spezieller ein emotionsgeladenes, gleichzeitig wirtschaftliches Business. Und da muss man eben abwägen. Und da kann man jetzt zu diesem Red Bull-Konstrukt stehen, wie man will. Ich habe da, wie gesagt, Verständnis für die Fußballromantiker oder die Puristen oder diese wirklichen Fans, die sich eben einfach die Tradition wollen, die am besten Kaiserslautern, Schalke und Hansa Rostock und diese ganzen großen Clubs aus Liga 1, 2 und 3 in der ersten Liga sehen wollen. Habe ich aber genauso auch, kann ich nachvollziehen, dass es Leute wie die bei Red Bull angestellt sind, auch das in Ordnung finden, wie das da läuft, weil für die geht es am Ende um den Sport. Und ich habe einen Freund, der war da viele Jahre Co-Trainer bei Red Bull Salzburg. Dem geht es nicht darum, für wen er da jetzt gerade groß arbeitet. Der will am Ende erfolgreich sein, nicht für sich, sondern mit seiner Mannschaft, weil das am Ende dieser emotionale Antrieb von jedem ist. Und deswegen, ja, also wie dieses... Vielleicht ist das Farmsystem mit Salzburg und Leipzig, das wird jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so exzessiv betrieben, aber als da jeder Spieler, der möglicherweise für 40 Millionen nach England hätte gehen können, dann für 3,5 nach Leipzig mit dem Zug gefahren wurde, ist natürlich eine andere Thematik gewesen. Da muss ich schon sagen, das habe ich dann auch mal ein bisschen kritisch gesehen, weil das natürlich in einer gewissen Weise eine Art von Wettbewerbsverzerrung ist oder eine Art von Vorteil, den man sich da eben einfach verschafft. Aber das Konstrukt selbst, dass da jetzt ein großer Konzern dahinter steht, ich habe kein Problem damit. Ich habe aber, wie gesagt, auch Verständnis für andere. Und ich bin aber trotzdem auch jetzt keiner, der sagt, dieses 50+1 muss unbedingt gelockert werden, damit große Investoren rein können. Wenngleich natürlich der große Patron des FC Bayern letztens noch meinte, wir müssen uns wohl bald öffnen, damit da was geändert werden kann und die Bayern nicht auch noch in den nächsten 17 Jahren in Folge Meister werden. Gibt vielleicht mal eine Unterbrechung, weil die halbe Mannschaft ein halbes Jahr krank war.
Mit der gleiche Patron, wie du ihn genannt hast, hat ja auch schon gesagt, wir wollen diesem Wahnsinn der Transferablöse nicht mitmachen. Und dann ist trotzdem mein Harry Kane für 100 Millionen gekommen. Man hat trotzdem mitgepokert um Florian Wirtz über 150, 130.
Ja, es war ja damals schon der erste Sprung, als sie da mit Gattoni und Diego Klose und Franck Ribéry 2007 da irgendwie losgelegt haben. Das war ja schon das erste Mal, wo sie das ein bisschen aufgelockert haben, wenn zuvor war maximal irgendein Weltklasse-Innenverteidiger aus Brasilien oder ein Weltklasse-Stürmer aus Paraguay oder was auch immer, für maximal immer 10 Millionen wurden die transferiert, also diese Roque Santa Cruz, Brenos und wie sie alle hießen.
Lucio sozusagen.
Lucio, da gut, da war ja, haben sie ja Gott sei Dank nicht so ganz daneben gelegen, der war ja großartig. Aber da hat man ja das erste Mal gemerkt, okay, wir holen jetzt mal wirklich damals für die damaligen Verhältnisse wirklich Superstars für extremes Geld zu dem Zeitpunkt. Natürlich auch kaufen wir mal wieder, sie jetzt in letzter Zeit, finde ich, nicht mehr so viel tun, einem Konkurrenten einen guten Spieler weg, wie Miro Klose damals aus Bremen. Aber sie haben natürlich gemerkt, wow, was das dann auch plötzlich für eine Wirkung hat. Dann bist du halt nicht mehr nur der Chef von Oberbayern oder von Süddeutschland, sondern dann bist du plötzlich auch in Europa jemand, wenn du da so einen den Nationalstürmer von Italien hast und den vermeintlichen Zidane-Nachfolger von Frankreich in deinen Reihen, der dann noch Europas Fußballer des Jahres wird. Und du verkaufst natürlich ein paar Trikots, ne?
Klar.
Einmal merkst du, hoppla, wenn ich jetzt auf einmal 1 Million Trikots verkaufe, dann kann ich ja plötzlich doch so jemanden wie Harry Kane ohne Sorgen finanzieren. Und der natürlich noch ein bisschen mehr Gehalt verdient. Also so viel verdient, um sich mehr als nur eine warme Suppe am Abend kaufen zu können.
Ja. Wie siehst du eigentlich diese ganzen Transferablösesummen? Es ist ja immer noch 222 Millionen. Das hängt immer noch ganz weit oben, ganz als die höchste je gezahlte Ablöse für Neymar damals von Barcelona nach Paris. Wie siehst du persönlich diesen Transferwahnsinn und diese Millionen, die rumfliegen? Jeden Transfer.
Die sind, glaube ich, für normale Menschen wie uns komplett nicht greifbar.
Ja.
Bestimmt auch komplett unrealistisch, aber, und das ist das große Aber, das Business gibt es eben her. Es ist ja nicht so, dass sich das jedes Jahr fünf Clubs zugrunde geben, weil die wie der FC Liverpool für 500 Millionen diesen Sommer mal schnell einkaufen. Die sind trotzdem noch übrigens gut unterwegs und die werden immer noch Umsätze machen und denen wird es immer noch gut gehen. Es ist eine Frage dessen, wo du dich bewegst. Natürlich wird vielleicht jetzt ein Club in einem vermeintlichen dritte Weltland ohne großen finanziellen Patronen oder Unternehmen im Hintergrund nicht sowas machen können. Aber das Business, speziell in Europa, gibt es nun mal her. Du hast die Engländer mit ihrem unglaublichen TV-Vertrag. Du hast die Bundesliga, die da ihren eigenen Weg inzwischen finden muss, um nicht zu einer Ausbildungsliga zu verkommen. Du hast die Franzosen, die unfassbar gute Nachwuchsarbeit leisten und gleichzeitig irgendwie gefühlt bei jedem Turnier eine neue Elf auf dem Platz stellen, von denen du 9 Leute nicht wirklich gut kennst, die aber trotzdem Weltklasse sind. Von den Spaniern brauchst du eh nicht mehr reden. Die Italiener haben sich auch saniert, obwohl nur 3 oder 4 ihrer Stadien inzwischen den aktuellen Standards entsprechen. Also es ist einfach ein Business. Die TV-Verträge geben es in allen Ländern her, den Clubs entsprechendes Geld zu geben. Und ja, natürlich hast du dann den einen oder anderen Club, der vielleicht noch jemanden hat, der eine große Geldbörse hat. Aber ich war so ein bisschen schockiert damals auch von den 222 Millionen. Ich habe damals einen unserer Reporter, der inzwischen auch im Berater-Business unterwegs ist, nach Paris geschickt und er hat dann noch Interviews geführt mit Neymar, weil er auch quasi also Portugiesisch spricht. Und war mir damals eigentlich, dachte, okay, wo findet das ein Ende? Dann hatten wir Corona und dann war so gefühlt, wir müssen jetzt alle mal wieder ein bisschen klarkommen, kleine Brötchen backen. Aber diese vermeintliche Zurückhaltung hat sich ja dann sehr schnell wieder gelegt und wir sind ja jetzt schon wieder auf einem Weg, der wieder dahin führen wird. Und ich glaube, dass die 222 Millionen nicht der letzte Gipfel sein werden, sondern dass die sicherlich irgendwann mal auch wieder getoppt werden. Wer weiß, woher Mbappé irgendwann mal hingeht.
In Spanien ist es ja üblich in der Liga, dass eine Freigabesumme, Freigabelösesumme von 1 Milliarde oder annähernd 1 Milliarde in Verträgen geschrieben wird. Also bei vielen Neuzugängen in Barcelona.
Ja, damit die Präsidenten nachts, abends beim Essen mit ihren Kumpels prahlen können, was sie für eine überragende Mannschaft da haben. Schau mal, der ist 1 Milliarde, der muss für die bezahlen, wenn der nach Saudi-Arabien gehen will. Ja, Also, die Milliarde.
Glaubst du, das wird mal gezahlt?
Ich hoffe, ich erlebe es nicht mehr.
Ja.
Du weißt nicht, welches. Ja. Welche arabische Staatskasse gerade Hochwasser hat und dann auf einmal sagt, du, den gönnen wir uns jetzt einfach.
Eine Milliarde?
Also, mal schauen. Aber es ist. Ich hoffe nicht, dass ich es noch mitbekomme. Aber ausgeschlossen, glaube ich, ist es auch nicht.
Ich persönlich bin auch da bei dir, dass ich das auch nicht hoffe, aber ich glaube, die Chancen sind da, stehen, wenn man sagen, jetzt sagen, stehen gut. Sie stehen einfach, dass es passieren könnte irgendwann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren.
Ja, es wird sich zeigen. Ich meine, wir hatten das mit China schon mal, wo wir dachten, da ist jetzt irgendwie, da explodiert der Fußballmarkt. Das ist dann wieder so ein bisschen veräppt. Dann hatten wir zwischendrin in Indien auch mal so ein Aufleben. Jetzt ist es im arabischen Raum und wo nachweislich natürlich noch mehr Geld da ist und die auch bereit sind, das Geld auszugeben und das aber auch so ein bisschen versuchen, in einigermaßen normale Strukturen auch einfließen zu lassen. Das hatten wir bei der Club-WM gesehen und da war ja jetzt, das war ja nicht wie früher, wenn da Mannschaften bei einer WM in den 80ern oder 70ern kamen, wo du wusstest, okay, also die kriegen jetzt 8 Stück, dann ist Halbzeit. Also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen anders und war ja auch jahrelang in England so das Thema. Die hatten einen Haufen Geld, aber wussten noch nichts damit anzufangen. Und das war ja jahrelang dieses Achtelfinale, Viertelfinale, da konntest du drauf setzen, da spielt Bayern München gegen Arsenal und dann kriegt Arsenal wieder ein paar auf die Nuss und dann sind die raus.
Ja.
Jetzt haben sie langsam gelernt, mit dem Geld umzugehen, haben sich natürlich auch entsprechendes Spielermaterial besorgt, aber so diese gesamten Strukturen in England, ich bin oft in England bei den Kollegen von UK und auch in der Premier League, da ist schon inzwischen ein Professionalisierungsgrad vorhanden, der sich nicht nur auf dem Spielfeld ansehen lässt, sondern eben auch drumherum. Auch wenn du jetzt bei Crystal Palace zum Beispiel das Stadion, wenn du siehst, denkst du dir vielleicht, okay, wo bin ich denn hier? Bin ich jetzt hier in der Regionalliga Nord? Aber es ist natürlich bombastisch trotzdem. Also altes Stadion und trotzdem sind da Videoleinwände und LED-Banden drin und dann gibt es Feuerwerk und dann kommen die Cheerleader und begrüßen die Spieler und da ist dann schon was los. Und englischer Fußball von der Stimmung her ist natürlich dann nochmal auch was Spezielles.
Was gibt es, und gibt es Dinge im Fußball per se oder in deinem Beruf als Sportjournalist, die dich so extrem stören oder dir Dinge gegen den Strich gehen, die, dass du die eigentlich, wenn du könntest, gerne ändern würdest?
Also die Kombination aus Fußball und meinem Job ist wahrscheinlich die zunehmenden Einschränkungen, die wir als Medienschaffende und aber auch Rechteinhaber und übrigens auch Rechtebezahler haben, wenn es darum geht, Zugänge, Möglichkeiten, also Access zu Spielern oder anderen zu haben. Die Großen können sich dementsprechend herausnehmen. Die wissen, mir doch egal, was Sky da jetzt will. Ich bin hier der Branchenführer, ich kann machen, was ich möchte. Und ich mache nur das, wozu ich vertraglich verpflichtet bin. Und selbst da gibt es immer wieder Interpretationen, die nicht ganz so dementsprechend, wie wir es interpretieren würden oder unsere Rechteabteilung. Und das ist, glaube ich, so das Einzige. Diese Zeiten haben sich geändert. Als ich Praktikant war beim Bayerischen Fernsehen, war Felix Magath, glaube ich, gerade Trainer bei den Bayern oder war es noch Hitzfeld? Ich weiß nicht, aber ich...
Welches Jahr war es denn? War denn das?
Das war 2004.
Da war
2004, 2005.
Dann war ich von Magath da. Das war, glaube ich, der erste.
Ja, und Magath, ja.
Ja.
Und da war es halt so, da gab es noch nicht diese Tiefgarage unter der Seemunger. Oder zumindest gab es die, aber die war nicht für die Spieler. Und da sind die Spieler noch durch dieses Tor reingefahren, haben rechts da am Zaun geparkt. Da gab es diesen kleinen PK-Raum, in dem Giovanni Trapattoni dann schon explodiert war, ein paar Jahre davor. Und da haben die Spieler geparkt und gingen rein. Sind dann diese 10 Meter über die gepflasterten Steine gegangen auf die Wiese und haben dann trainiert. Dann kamen die da zurück und dann haben die da einfach nur so 2 Wellenbrecher hingestellt und da stand dann die Journalie und hat eben Interviews gemacht mit denen nach jedem Training. Jetzt gibt es einmal im Monat öffentliches Training bei den Bayern, wenn überhaupt. Das höchste der Gefühle sind danach noch eine Stunde Autogramme schreiben mit den jungen Fans, was ja in Ordnung ist. Aber ansonsten sind Medienaktivitäten, das ist die Matchday minus 1 Pressekonferenz. Mhm. Da sitzt der Vincent Kompany mit Christoph Freund oder Max Eberl. Und ansonsten, wenn du noch drumherum was haben willst, haben wir eine neue Möglichkeit. Die gibt es seit dieser Saison, die nennt sich Midweek Interviews. Das heißt, als Rechteinhaber haben wir theoretisch die Chance, eine gewisse Anzahl an Interviews pro Saison zu kriegen, exklusiv für uns. Aber da sind wir auch so ein bisschen auf die Kooperation angewiesen. Die klappt mit Bayern München momentan sehr gut, aber es ist natürlich trotzdem was anderes als früher, wo du theoretisch jederzeit gefühlt mit einem sprechen konntest und auch noch den auch ohne Sorgen anrufen konntest. Mhm. Also das habe ich auch noch mitbekommen, wie da hast halt telefoniert mit denen. Und dann haben meine damaligen Kollegen, einer von denen war auch schon bei dir, der Christian Ortleib, von dem ich viel gelernt habe und oder lernen durfte, muss man sagen, und unglaublich viel erlebt habe mit ihm und auch viel gelacht und viel Spaß hat, der hat seine Geschichten immer bekommen. Mhm. Ja. Und das ist inzwischen natürlich was anderes geworden. Das ist schon ein bisschen schwieriger geworden, aber natürlich helfen dir immer noch so ein paar persönliche Kontakte. Mhm. Trotzdem musst du meistens auch noch mit dem Verein ein bisschen mit abholen, weil sonst gibt es da auf die Mütze.
Du hast das Stichwort Rechte angesprochen. Da ist ja jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen wieder ein bisschen was passiert, was für die Zuschauer, Fernsehzuschauer natürlich immer frustrierender wird, sage ich es mal so, dass das so verteilt wird, dass das so, also wenn man Fußball, Bundesliga gucken will und Champions League und Europa League, muss man gefühlt 3 verschiedene Abos haben und das kostet dann bis zu zwischen, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 100 Euro im Monat und so. Wie siehst du das als aus der Position und aus der Sicht des Machers bzw. Beteiligten bei Sky? Verstehst du diese Dissens, die Zuschauer dann oder die Leute dann haben, sagen, warum soll ich das machen? Dann gucke ich ja gar keinen Fußball mehr.
Ich verstehe es total. Mich frustriert es ja genauso. Ja. Ich habe auch nicht alle. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier sage, ich mache hier meinen Sky Receiver an und dann knallt. Und dann sind hier 18 Zugänge da von Paramount.
Schön wär's, ne?
Kann ich machen, was ich will. Also natürlich habe ich ein paar Möglichkeiten, aber trotzdem ist es nicht so, dass das an mir spurlos vorbeigeht. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin besprochen habe. Und trotz allem Verständnis, wie gesagt, das ist auch nicht so, dass wir bei Sky alle da rumlaufen und sagen, das ist echt überragend, jetzt kommt nur noch Paramount dazu. Das wird ja super und Netflix macht das Finale, ist ja geil. Nein, also das ist ja für uns auch nicht so cool.
Ja. Kommen ja noch mehr Konkurrenz
rein. Ob wir da wieder vielleicht auch was bekommen könnten, weil ja die Rechte ein bisschen aufgesplittet waren im Vergleich zum letzten Verfahren der Ausschreibung. Aber ich verstehe es. Da sind wir aber eben bei dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Es ist nun mal dieses Business. Und der Markt gibt es nun mal her. Und dass The Zone da am Ende jetzt leer ausgeht, ist natürlich auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich da hier im Kreis springe und sage, ja, Gott sei Dank, die haben keine Rechte mehr. Das ist ja scheiße. Also ich habe da Freunde, ich habe da Kollegen, die da arbeiten, mit denen ich bei Sport1 mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe. Und wir haben da Filme geschnitten und Sendungen gemacht und was auch immer. Also das ist natürlich alles nicht gut für die Branche. Mhm. Und die großen Player, ich weiß jetzt nicht, wie es Paramount macht, da habe ich mich noch nicht wirklich informiert. Bei Amazon weiß ich, die setzen nur Freelancer, also die machen das mit, da gibt es keine feste Redaktion, die packen sich da was zusammen, haben eine Produktionsfirma aus London und dann geht es da eben los und dann war's das. Und wenn die keine Rechte mehr haben, dann sagen die, ja, puh, ciao, Kakao, das war's dann. Ne? War schön die letzten 4 oder 8 Jahre, aber ich habe jetzt leider keine Rechte mehr. Ja. Guck jetzt, ihr könnt aber bei uns jetzt hier die neue Staffel Breaking Bad gucken. Aber das ist dann eben so. Ja.
Das ist, wie du sagst, das gibt der Markt gibt es her. Auf der anderen Seite eben ja, kann man das verstehen, wenn man ja selber auch betroffen ist als Fan und das gucken will und so weiter, dass man irgendwann sagt, boah, Bei aller Liebe, wirklich gerne, aber irgendwann bin ich an Grenzen, an finanzielle Grenzen. Stelle ich an Grenzen. Ne?
Ist ja nicht so, dass wir hier alle jeden Tag mehr Geld verdienen oder die Sachen immer günstiger werden. Also ist alles, ist glaube ich für jeden schwierig, egal wo man lebt bei uns im Land. Das ist jetzt auch nicht so, dass nur weil wir irgendwie eure Rechte verkaufen oder das Recht bei uns zu sehen ist und man dafür was bezahlen muss, dass wir deswegen uns alle morgens mit Geldbündeln bewerfen und sagen, es ist schön, dass du heute wieder im Büro bist. Mhm. Also das ist schon schwierig.
Was war für dich bisher der schönste Moment, den du als Sportjournalist erleben durftest oder ein Interview oder ein Moment, den du sagen würdest, wow, das war einer der schönsten Momente bisher?
Boah, ich weiß nicht, ob es da einen gibt.
Kannst du auch mehrere sagen, umso besser.
Ich hab da viele Dinge erlebt und da sind viele Dinge dabei, die ich schätzungsweise nie vergessen werde. Ich habe Reportagen gedreht, da habe ich mal gemacht, wer am härtesten im Profisport trainiert und habe dann mit in Würzburg mit den Basketballern trainiert und habe in Unterhaching mit der U19 mittrainiert. Da war Trainer übrigens dieser Manuel Baum.
Mhm.
Und habe dann noch Eishockey in Ingolstadt gespielt mit der DEL-Mannschaft und habe hatte 160 Puls, also war kurz vorm Kollabieren. Oder Pressekonferenzen, wenn Christian Ortleb keine Zeit hatte, die ich dann besetzen durfte und mit Pep Guardiola sich zu unterhalten. Oder mit Augsburg war ich in der Europa League unterwegs damals und die haben in Belgrad gespielt, hatten das Hinspiel knapp gewonnen und ich war dann in diesem Stadion von Partizan Belgrad und Raúl Bobadilla macht da in der, ich weiß nicht, ob es in der Nachspielzeit war oder in der 89. das Tor, das sie dann weitergebracht hat. Und ich war gerade also das Stadion muss man sich vorstellen, das ist so ein klassisches altes Stadion aus Osteuropa, wo offiziell 50.000 reinpassen, 100.000 drin sind. Und auf einer geben gerade sind obendrauf, haben die einfach so Baucontainer obendrauf geklebt und haben vorne so einen Schlitz reingeschnitten und einfach drin Tische reingestellt. Das war in die Presse. Waren die Presseboxen. Und da saß ich drin, war da alleine dort für Sport 1 und schon vorm Spiel kamen da plötzlich Fans rein, haben sich damit reingesetzt. Das war halt so. Aber du hältst natürlich den Mund, weil du gerade allein bist und es ist jetzt nicht so eine Stimmung, wo du sagst, Mensch, hier haben wir uns aber alle lieb, weil es ging ja um was.
Mhm.
Und dann war ich eben gerade auf dem Weg runter in die Interviewzone und bin durch die Fankurve von Belgrad gegangen. Da standen relativ muskulöse junge Männer und die fanden das dann nicht ganz so geil, dass dieses Tor fiel von Bobadilla.
Ja, klar.
Und ich habe meine Akkreditierung versteckt unter meiner Jacke und bin dann so langsam runter, habe die schnell dem Security gezeigt, der mich durch das Tor auf die Katernbahn drumherum gelassen hat und ich kam dann weg und dann habe ich eben die Interviews mit Markus Weinzierl, Raúl Bobadilla, Stefan Reuter gemacht. Und die nächste Runde war dann gegen Liverpool. Und ja, das sind so. Und jetzt war ich zuletzt, habe ich häufiger mal Herrn Glasner in London getroffen für Interviews. Und das ist so, sind so ein paar Dinge. Aber im Großen und Ganzen, es ist spannend jeden Tag. Es gibt immer was Neues zu entdecken, was Neues zu lernen. Dinge, die dich frustrieren, dann merkst du erst, hoppla, die fordern mich nur und die bringen mich weiter. Mhm. Und das ist das Schöne an dem Job, dass es eben nicht dieses Eintönige ist und deswegen so einen klassischen, diesen einen, glaube ich, kann ich gar nicht sagen.
Was hat dich denn zuletzt frustriert?
Ach, gestern, glaube ich, hatte ich mit Teams ein paar Probleme, aber ansonsten.
Wer hat dich denn zuletzt frustriert? Vielleicht so gewagt.
Wer hat mich zuletzt frustriert? Die Einreisebehörden von Großbritannien haben mich zuletzt frustriert. Nicht mich persönlich, aber die Tatsache, dass der Brexit dafür gesorgt hat, dass es für uns inzwischen deutlich schwieriger ist, Reporter oder Reporterinnen nach England zu schicken, die dann da vor Ort für uns arbeiten, wenn die nicht Festangestellte bei Sky sind. Mhm. Diese Einreise von Regularien, wir hatten da so ein paar größere Geschichten mit Florian Wirtz in Liverpool und Nick Woltemade in Newcastle, die waren etwas anstrengender.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber am Ende hat es geklappt und da ist alles gut.
Hast du für dich schon oder noch konkrete berufliche Ziele, Dinge, die du noch machen willst, vielleicht Leute, Reportagen, die du interviewen willst, machen willst, dir gesetzt? gesteckt? Oder bist du mehr der Mensch, Typ Mensch, der sagt, ich nehme jeden Tag so, wie er kommt und genieße jeden Tag, soweit ich kann?
Nee, man hat, glaube ich, schon so intern so seine Ziele. Mhm. Ansonsten kommst du ja gar nicht weiter im Leben, mhm, wenn du jetzt die ganze Zeit nur denkst, das wird schon, dann wird nichts passieren. Also sind unterschiedliche Punkte. Ich würde sagen, es geht zum einen natürlich um die persönliche Entwicklung, die persönliche Karriere, ob die jetzt bei Sky oder woanders passiert, das wird sich zeigen. Mhm. Man muss ja in dem Business relativ flexibel sein.
Das ist so, ja.
Mich würde auch die andere Seite interessieren, also von Vereins- oder Verbandsseite mal gucken, aber das muss dann alles irgendwie passen. Mhm. Es lässt sich, also auf der, ja, ich habe meine Gedanken, aber nein, ich lebe auch trotzdem so ein bisschen, schau mal, was der Tag bringt, weil du es nie sagen kannst. Also wie jetzt da vor ein, zwei Wochen, als diese Champions League-Rechte-Thematik kam, das weiß halt keiner. Ja. Da kommt dann so eine Pressemitteilung raus und dann, ehrlich, oder auch als bei uns, als diese Thematik mit RTL da aufkam vor Monaten, ist natürlich bei uns auch, das wird auf einer anderen Ebene diskutiert und aus unterschiedlichen wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Gründen und auch rechtlichen Gründen, mhm, darf da zuvor nicht viel nach draußen gehen und es ist ja auch nicht durch. Ist auch alles offiziell in der Schwebe und wir wissen da auch nicht mehr. Vielleicht frage ich unseren CEO jetzt mal bei der Weihnachtsfeier, aber wir werden sehen. Man muss da eine gewisse Flexibilität haben und es kann natürlich auch genauso sein, dass am Ende hier in München mal gar nichts mehr stattfindet und dann musst du dir überlegen, was du machst. Und wenn du Familie hast, so wie ich mit zwei Kindern, dann musst du schauen, was du machst. Aber ich habe auch Kollegen, die haben dann nach über 10, 12 Jahren bei Sky Sport News zum Beispiel, die haben gesagt, so, ich höre jetzt auf, ich werde jetzt Lehrer. Also passiert auch. Mhm. Ist ja schön, dass man so breit aufgestellt ist.
Ja. Du hast vorher gesagt, dass du könntest dir auch das auf der anderen Seite beim Verein oder Verband vorstellen. Trägst du denn einen Verein, einen bestimmten Verein, ob in Deutschland oder international, im Herzen, der dich besonders reizen würde dann?
Ja, natürlich.
Also ich
bin in Oberbayern geboren und ich wohne in München und ich bin jetzt nicht dieser FC Bayern Ultra, der 1860 nur den Tod wünscht und was auch immer. Ich persönlich aus Journalistensicht wahrscheinlich, mhm, würde mich viel eher freuen, es gäbe das Derby wieder.
Ja.
Aber ja, bei mir sind es die Bayern schon immer. Aber natürlich nimmt sowas aufgrund dessen, dass du da irgendwann mal Abläufe kennst, dass du Leute hast, die da vielleicht mal gearbeitet haben oder noch arbeiten, mhm, oder Dinge, die mir im alltäglichen Beruf widerfahren, dann dazu dieses Feuer so ein bisschen runterkühlen. Aber ich sag mal so, wenn da Champions League ist, Halbfinale gegen Real Madrid, dann willst du nicht neben mir auf der Couch sitzen. Und das ist aber dann, ja. Und ansonsten, ich bin mit einer Hanseatin verheiratet, deswegen hat es mir auch noch der Hamburger Sportverein ein bisschen angetan und der hat mir gestern Abend den Abend versaut.
Ja, das habe ich ganz, ganz spät auch noch Nick gekriegt, dass die im Elfmeterschießen verloren haben.
Ja.
Und die haben ja jetzt auch, der SV hat jetzt auch nach 7 langen Jahren endlich wieder Erstliga-Fußball bei sich. Also, und Derbys und alles das, ja. Ja.
Und international gibt es nur einen Club und der ist in England, im englischen Nordwesten. Und ich glaube, da gibt es wenig, was daran kommt.
Ja. Ja. Hast du denn als Bayern, ich sage jetzt mal Sympathisant, die Champions League Final 2012 und 2013 geguckt und ja, du hast es garantiert. Wie hast du die überlebt?
2012 war sogar in dem Sinne anstrengend. Ich war da nämlich im Stadion und habe da unten gestanden und der hatte sich schon diese Maske da für FC Bayern München, hatte die schon so an den Pokal mal angelegt, um zu gucken, wo er das dann gravieren will.
Ach ja, wow, okay. Ja.
Und dann kam Herr Drogba.
Ja, dann kam dieser Drogba.
Deswegen war das, war sportlich, aber das haben ja auch die zahlreichen Dokumentationen über die Bayern gesagt. Das war in den Tagen danach, ich glaube, für die Spieler war es deutlich härter als für die Fans, weil die dürfen ja nicht so viel trinken wie wir Fans und von daher hat man das dann schon irgendwie verkraften können. 2013 war da natürlich dagegen, das habe ich auch geguckt, da war ich allerdings in München. Und waren ja zwei schöne Jahre, 13 und 14, dann vor allem auch noch der Sommer. Da ist er schon, da wurde man für einiges wieder entschädigt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Michael, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hoffe dir auch. Danke für deine Zeit und alles, alles Gute beruflich, wie auch persönlich, privat. Danke
dir. Danke dir, Mirko. Danke für die Einladung. Ging dann doch ganz gut. Haben wir gut hinbekommen.
Tipptopp, wunderbar.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.